Prolog. Sie schlurfte hinter ihm her durch die verwahrloste Wohnung, als hätte sie Angst, dass er etwas von dem Müll klaute, der überall herumlag. Vor der Tür blieb er stehen, um sich zu sammeln. Dahinter wartete das Grauen. »Hey, es kostet was, wenn du dich da umsehen willst!« Er beachtete sie nicht und trat ein. Der Raum lag im Halbdunkel. Durch die Ritzen der Jalousie fiel das Nachmittagslicht direkt auf eine fleckige Matratze am Boden. Dort also war sie gestorben. Überall Spuren des Notarzteinsatzes, Einwegverpackungen, Kanülen, ein Latexhandschuh, eine Klebeelektrode. Die Heizung lief auf Hochtouren. Die Luft war heiß und stickig, wie geronnen. Es stank nach Schweiß und Blut, nach Kotze und Pisse, nach Elend und Tod. Ein Raum wie geschaffen zum Verrecken, das Vorzimmer zur Hölle. Er atmete durch und ließ die Bilder nicht zu, die in ihm entstehen wollten.
20 Euro und du kannst hier eine halbe Stunde tun, was du willst. Fotos machen, Videos, dir einen runterholen, interessiert mich nicht.
Fordernd streckte sie ihm die Hand entgegen. Einstichstellen und Hämatome in der Armbeuge, verfluchte Junkies. Er wollte ungestört sein und zog einen Schein aus der Hosentasche.
Und jetzt raus!
20 Minuten, Taxameter läuft.
Er baute sich vor ihr auf.
Verschwinde!
Ist ja gut. Sie schloss die Tür hinter sich und er sah sich um. Neben der Matratze gab es einen Polstersessel, der einst gelb gewesen war und jetzt ein Camouflagemuster an Flecken aufwies. Kein Tisch, kein Schrank, nur noch ein Stuhl, auf dem ein verfilzter Pullover lag, für den die da draußen nichts bekommen würde. Alles andere hatte sie offenbar schon vertickt. Auf dem Boden lag eine kleine Geschenkbox aus Lackpapier und daneben eine Karte mit einem handschriftlichen Gruß. Bye, Prinzessin. Hinter dem Sessel fand er einen billigen Nylonrucksack und leerte den Inhalt auf die Matratze. Ein Schlüsselbund, ein zerfleddertes Portemonnaie, in dem nicht ein Cent war. Kein Ausweis, keine EC-Karte, nichts. Alles, was sich zu Geld machen ließ, war weg. Im hinteren Fach steckte ein Familienfoto, zweifach geknickt und mit abgestoßenen Ecken. Das steckte er ein und tastete den Rucksack ab. Mehr war da nicht. Weiter ging es mit der Matratze. Nichts darunter, nichts darin. Er inspizierte die Fußbodenleisten auf der Suche nach einer Losen, sah unter das Fensterbrett und hinter den Heizkörper, untersuchte die Lampe und die Bodendielen. Eine war locker. Mit dem Taschenmesser hebelte er sie heraus. Im Hohlraum darunter lag eine zusammengeknautschte Plastiktüte. Ein Smartphone mit glitzernder rosa Hülle steckte darin. Auf etwas Persönliches von ihr hatte er gehofft, nicht aber auf ihr Handy. Das war eine Überraschung. Wieso hatte sie es versteckt? Er schaltete es ein. Der Startbildschirm erschien und er wurde aufgefordert, die PIN einzugeben. Eine Weile überlegte er, dann probierte er es. Schon der zweite Versuch war erfolgreich. In den Tiefen des Systems suchte er nach der letzten Aktivität und fand ein Video, das sie in einem Ordner mit 11 anderen gespeichert hatte. Mein verpfuschtes Leben, eine große Liebe und der restliche Shit. Er startete es. Ihr Gesicht erschien formatfüllend auf dem Display und er erkannte sie beinahe nicht wieder. Die Haare stumpf und struppig, dunkle Ringe unter den Augen, eingefallene Wangen. Der Totenschädel saß schon dicht unter der Haut. Eine alte Frau. Dabei war sie erst 18 gewesen. Ihm wurde übel.
»Hey, hallo du da!«
Ihr Lächeln verrutschte zu einer Grimasse.
»Eigentlich glaube ich ja nicht, dass das hier irgendjemand mal sieht. Aber was soll's, ich nehm's trotzdem auf.«
Ein Moment wirkte sie unsicher und abwesend. Dann wedelte sie ihre Bedenken weg.
»Irgendwie bist du jedenfalls an mein Handy geraten und hast es gehackt. Du kennst mich vermutlich nicht.«
Sie strich sich eine Strähne aus dem Gesicht.
»Kann sein, dass du von der Polizei bist oder ein Sanitäter. Oder du hast mein Handy von Jenny. Dann hat sie es doch gefunden und für den nächsten Kick verscherbelt. Du fragst dich gerade, ob du dir das hier angucken sollst. Es ist mein letztes Video.« »Es sind meine letzten Worte. Wenn du das hier siehst,
bin ich tot.
Als Dünford an diesem Morgen Anfang Oktober seinen Arbeitsplatz im K16 der Münchner Kriminalpolizei betrat, stieg ihm erst Kaffeeduft in die Nase, dann erklang das vertraute Zischen der Milchschaumdüse seiner Pavoni. Anja Bartolomei hantierte in der Teeecke, die von seinen neuen Kollegen mittlerweile in Café Tino umbenannt worden war, mit seiner Espressomaschine, die mit ihm umgezogen war. Von der Mordkommission in der dritten Etage in die Abteilung operative Fallanalyse in der vierten.
Guten Morgen, Tino.
Hallo, Anja. Die Weiterbildung zum Fallanalytiker lag hinter ihm. Seit einer Woche war er nun Mitglied der OFA und noch nicht wirklich angekommen.
Auch einen Kapu.
Danke, ich hatte gerade einen zum Frühstück. Schwungvoll goss Anja die aufgeschäumte Milch in die Tasse.
Wie schnell man sich an den Luxus gewöhnt, ist sagenhaft. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir bisher ohne deine Pavoni ausgekommen sind.
Er musste lachen. Ist mir auch absolut schleierhaft. Mit einem Lächeln durchquerte er den Ofa-Raum, dessen beherrschende Elemente ein ovaler Konferenztisch und eine Wand aus Whiteboards waren. Keine Bilder an den Wänden, kein ablenkender Schnickschnack. Ein Zentrum für konzentrierte Arbeit. Hier traf sich das Team, um Fälle zu analysieren, Hypothesen zu entwickeln und Täterprofile zu erstellen. Das Großraumbüro war in einzelne Bereiche unterteilt, die Dünford für sich Karrees nannte. Stellwände trennten sie voneinander ab und gaukelten Privatheit vor, wo in Wahrheit nichts privat blieb. Jeder sah den anderen und konnte Telefonate mithören. Sein altes Büro war ihm lieber gewesen. Er schätzte es, eine Tür hinter sich schließen zu können. Die Arbeitsplätze waren identisch möbliert. Schreibtisch mit PC, Sideboard und Regal. Alles ergonomisch sinnvoll angeordnet. Ein beinahe lautloser Seufzer entfuhr Dünford beim allmorgendlichen Blick aus dem Fenster. Eine Aussicht, an die er sich immer noch nicht gewöhnt hatte und vermutlich auch nie gewöhnen würde. Seit das Kriminalfach Dezernat I mit seinen nachgeordneten Kommissariaten von der Münchner Innenstadt in den Stadtteil Sendling umgezogen war, blickte er auf Wertstoffhof und Kleingartenanlage. Adieu Frauenkirche, adieu Löwengrube, vom Viktualienmarkt ganz zu schweigen. All das vermisste er noch immer schmerzlich. Nachdem er den Rechner gestartet hatte, las er erst einmal online Nachrichten. Offenbar war seine ehemalige Kollegin und Nachfolgerin bei der Mordkommission, Kirsten Tessmann, im Fall des Messermords im Englischen Garten weitergekommen. Die Online-Medien berichteten, dass der Beschuldigte gestanden hatte, allerdings ohne ein Motiv zu nennen. Anja ging hinter ihm vorbei. Ihr Schritt verharrte, als sie den Artikel auf seinem Monitor sah.
»Ich verstehe es nicht. Weshalb ersticht jemand einen anderen, den er nie zuvor gesehen hat? Ohne ein Wort. Einfach so. Geradezu beiläufig. Psychisch krank scheint er ja nicht zu sein.«
Anja war aus dem Rauschgift-Dezernat zur OFA gewechselt. Sie war direkt und analytisch und sah umwerfend gut aus. Eine elfenhafte Schönheit mit schulterlangem hellem Haar. Außerdem Meisterin in Taekwondo, allerdings begleitet von dem Gerücht, manchmal die Kontrolle zu verlieren und auszurasten. Angeblich hatte sie deswegen bereits zwei interne Ermittlungsverfahren überstehen müssen. »Vielleicht ist Frust das Motiv«, meinte er. »Eine unbestimmte Wut auf alles und jeden. Das breitet sich immer weiter aus. Die Leute rasten wegen nichts aus. Hast du von dem Zahnarzt gehört, der eine Fußgängerin angefahren hat, nur weil sie es gewagt hat, den Zebrastreifen zu betreten, als er sich näherte?«